Ach, schön. Gott sei Dank. Ja, ich darf euch alle recht herzlich begrüßen. Freue mich, dass so viele gekommen sind und dass wir gemeinsam auf Gottes Wort hören. Und zwar Moment, wo ist meine Predigt? Ach, hier ist er. Scheiße. Ja, der Predigttext steht heute in Apostelgeschichte 27 und ich will vorher noch mal beten. Lieber Herr, wir danken dir, dass du lebst. Wir danken dir, dass es jetzt deine Stunde ist, in der du mit uns reden kannst. Und jetzt bitte ich dich, dass du uns klare Gedanken gibst, ein offenes Ohr, dein Wort zu hören, aber auch ein gutes Herz, das dein Wort aufnimmt und dass es viel aufgeht und viel Frucht bringt in Geduld. Wir danken dir dafür im Namen Jesu. Amen. Vielleicht ist euch auch mal aufgefallen, dass die Bibel gar nicht so viele Leersätze hat. Wenn wir vielleicht Bibel geschrieben hätten, hätten wir eine Überschrift, dann Leersätze 1, A, so und so. Also die gibt es schon in den Briefen vor allen Dingen, aber der größte Teil der Bibel besteht aus Geschichten. Denn es geht in erster Linie nicht darum, dass wir Theorie in unsere Gehirne hineinpumpen, sondern es geht um lebendige Nachfolge. Martin Luther hat einmal gesagt, die Bibel ist kein Lesebuch, sondern ein Lebebuch. Und da hat er recht. Denn diese Geschichten, das sagte mal ein Ausleger ganz treffend, sind Modelle, wie Gott mit seinem Volk und auch mit der Welt handelt. Also die Geschichten sind nicht da, um in erster Linie uns zu unterhalten, obwohl manche Geschichten auch sehr spannend sind, sondern sie sind Modelle, an denen wir sehen, wie Gott mit seinem Volk Israel, mit seinem Volk der Gemeinde, aber auch mit der ganzen Welt handelt. Und die Apostelgeschichte 27, Paulus auf der Fahrt nach Rom, ist der Predigttext heute. Das ist so eine Geschichte. Aber keine Angst, ich lese das jetzt nicht alles vor. Wer mal was Schönes lesen will, der kann vielleicht heute Abend die Geschichte einmal ganz im Zusammenhang lesen. Dann empfehle ich auch, die vorigen Kapitel mitzulesen. Also die Sache ist die, dass Paulus in Jerusalem gefangen genommen wurde. Es ist ganz ähnlich wie bei Jesus übrigens, interessanterweise. Auch treten wieder falsche Zeugen auf, es werden Anschuldigungen vorgebracht, die gar nicht stimmen. Aber Paulus wird eingesperrt. Und Paulus besteht dann darauf, dass er unschuldig ist. Und da man ihn offenbar, ja eigentlich kurz bevor man ihn freilassen wollte, weil auch der Statthalter nichts Böses an Paulus gefunden hat, appelliert Paulus, weil er ja römischer Bürger ist, an den Kaiser in Rom und muss, wie das damals üblich war, nach Rom reisen, um persönlich vor dem Kaiser seine Sache zu verteidigen. Und so sind wir im Kapitel 27, da wird die Reise von Caesarea bis nach Malta beschrieben. In Malta gibt es Schiffbruch, ich sage gleich noch was dazu. Also es ist die Reise nach Rom. In Caesarea Maritima, das ist also der Hafen, geht es entlang über Sidon. Der Hauptmann übrigens ist der Name genannt, Julius. Ist euch mal aufgefallen, dass in der Bibel Hauptmänner eine ganz wichtige Rolle spielen? Im Alten Testament, da gibt es den Hauptmann Naaman, da habe ich auch schon mal eine Predigt drüber gehalten. Der erste Heide, der unter dem Kreuz zum Glauben kommt, ist der Hauptmann, der für die Kreuzigung Jesu verantwortlich war. In Apostelgeschichte 10, der erste Heidenchrist, der also sich auch taufen lässt, der Hauptmann Cornelius. Und jetzt hier wieder ein Hauptmann mit dem Namen Julius. Es wird hier nichts jetzt über seinen geistlichen Zustand geschrieben, aber es ist möglich, dass dieser Julius durch diese Erlebnisse mit dem Apostel Paulus so beeindruckt wurde, dass er zum Glauben gekommen ist. Das ist zumindest meine Vermutung, dass der Name hier auftaucht. Aber es wird nicht ausgesagt, es könnte auch anders gewesen sein. Ja, der Hauptmann Julius ist jedenfalls Paulus positiv gesonnen. Er lässt ihn sogar in Sidon zu Glaubensgeschwistern gehen. Die haben ihn da wieder ein bisschen aufgefrischt. Und von dort aus geht es nach Kreta. Und von Kreta aus durch einen gewaltigen Sturm mit schließlichem Schiffsbruch nach Malta. Und diese Geschichte ist, wie gesagt, ein Modell. Lukas erzählt diese Geschichte, um uns zu zeigen, wie Gott mit Menschen in stürmischen Zeiten handelt. Und glaubt mir, wir sind nicht die Ersten, die in stürmischen Zeiten leben. Es gab Generationen vor uns, die haben noch ganz andere Dinge erlebt. Ich lege es anhand von drei Gegensätzen aus. Wie handelt Gott mit Menschen? Und ich habe hier drei Gegensätze in der Geschichte gefunden. Ich erzähle sie euch auch gleich. Der erste Gegensatz, ein Weiser und viele Narren. Zweitens, ein Ruhiger und viele Aufgeregte. Und drittens, ein Mann und alle. Wir fangen mal an mit dem ersten, ein Weiser und viele Narren. Wie gesagt, das Schiff landet dann in Kreta, ist ja hoffentlich allen bekannt, das ist eine griechische Insel. Und da passiert Folgendes, ich lese jetzt Verse 9 bis 11. Da nun viel Zeit vergangen war und die Schifffahrt nunmehr gefährlich war, darum, dass auch die Fastenzeit schon vorüber war, ermahnte sie Paulus und sprach zu ihnen, liebe Männer, ich sehe, dass die Fahrt nur mit Leid und großem Schaden vor sich gehen wird, nicht allein für die Ladung und das Schiff, sondern auch für unser Leben. Aber der Hauptmann glaubte dem Steuermann und dem Schiffsherrn mehr als dem, was Paulus sagte. Also Paulus gibt hier den Rat, über Winter auf Kreta zu bleiben. Paulus war ja ein Gefangener, das dürfen wir nicht vergessen. Und die Leute, denen er den Rat gibt, sind ja diejenigen, die ihm bewachen sollen. Also Paulus war eigentlich jemand, der gar nichts zu melden hatte. Und jetzt ist es so, dass der Paulus den guten Rat erteilt, weil er offenbar Ahnung hatte von Schifffahrt und Wetter. Ist ja schön, dass Christen auch mal Ahnung haben von was anderem als nur Bibelauslegung. Ist ja auch sehr nett, aber so ein bisschen praktische Tüchtigkeit hat noch keinem geschadet. Ich sage das, weil ich zwei linke Hände habe. Manchmal wünschte ich mir etwas mehr technische Fertigkeiten. Aber Paulus, der kannte sich aus mit Schifffahrt und Wetter. Aber Julius, der Hauptmann, glaubte dem Steuermann und dem Reeder, dem Schiffseigner mehr, die sagten, wir fahren. Jetzt glaube ich wiederum nicht, dass der Steuermann und der Eigentümer des Schiffs von Seefahrt keine Ahnung hatten. Ich nehme sogar mal an, dass die noch mehr Ahnung hatten als Paulus, weil die ja jedes Jahr, Jahr aus, Jahr ein mit dem Schiff unterwegs waren. Und der Reeder, dem gehört das Schiff. Also der wird sich schon auskennen, wann man fährt und wann nicht. Jetzt ist die Frage, warum haben sie eigentlich den Rat des Paulus in den Wind geschlagen? Es hat sich ja hinterher herausgestellt, dass Paulus recht hatte. Kann es sein, dass sie vielleicht zu stolz waren, um sich von einem kleinen Gefangenen etwas sagen zu lassen? Paulus war wahrscheinlich keine besonders imposante Erscheinung. Wir lesen auch, dass er krank war, dass er keine große Stimme hatte. Und er war Gefangener. Jetzt sagen die, warum sollen wir uns jetzt von so einem kleinen Gefangenen, der auch noch irgendeiner Sekte angehört, warum sollen wir uns jetzt von dem sagen lassen, wie wir zu segeln haben? Nö, der soll mal schön im Schiff bleiben, wir fahren los. Ich gebe zu, es steht auch nicht so da, aber ich habe mir lange Gedanken gemacht, warum das so ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht in ihrem Stolz gekränkt waren. Und deshalb, weil hier Menschen in ihrem Stolz gekränkt waren und keinen Rat angenommen haben, gerät man in den heftigsten Sturm, den man sich im Mittelmeer vorstellen kann, und in akute Lebensgefahr. Auch bei Christen erlebt man manchmal eine Resistenz gegenüber Ratgebern. Ich mache nur mal ein paar Beispiele. Da gibt es selbstherrliche Leiter, auch von Gemeinden, die setzen sich über Beschlüsse hinweg oder die fassen Beschlüsse und wundern sich dann, wenn ihnen der Laden um die Ohren fliegt. Ich könnte auch jetzt aktuelle politische Beispiele nennen, aber ich habe den Grundsatz, dass ich nicht über Tagespolitik predige. Das ist morgen wieder, morgen haben wir wieder andere Themen. Deshalb nehme ich mal ein Beispiel, aber ihr könnt euch ja die Beispiele auch selber denken. Aus dem ersten Königebuch, Kapitel 12, da ist die Rede von dem König Rehabeam, das war der Sohn von König Salomo. Und er hat Ratgeber, er übernimmt jetzt die Regierung und er hat Ratgeber. Und am Vers 6 steht, der König Rehabeam hielt einen Rat mit den Ältesten, die vor seinem Vater Salomo gestanden hat, als er noch lebte, und sprach, was ratet ihr mir, dass wir mit diesem Volk verfahren? Und sie sprachen zu ihm, hör auf das Volk, regiere nicht gegen die Leute, zeige ihnen, dass du für sie da bist. Vers 8, aber er kümmerte sich nicht um den Rat der Ältesten. Das sind von meinem Alten, die Alten, die von meinem Vater noch, die wissen gar nicht, was die Stunden heute geschlagen haben. Aber ich habe ja noch ein paar junge Ratgeber. Und dann sprach er zu den jungen Ratgebern, was ratet ihr mir? Und dann sagen die Jüngeren, die mit ihm aufgewachsen waren, du sollst das Volk richtig niederhalten. Die sind widerspenstig und die machen eine Rebellion. Halt mal richtig die Faust drauf. Und genau nach diesem Rat kümmert sich dann Rehabeam. Und wisst ihr, wie ihm der Laden um die Ohren geflogen ist? Es gab eine Reichsteilung, eine Spaltung in Nordreich und Südreich. Also Ratgeber sind eine gute Sache, vor allen Dingen, wenn es weise Ratgeber sind. Im Psalm 1 steht, wohl dem, der nicht sein Leben führt im Rat von Gottlosen. Aber wir sollen Menschen um Rat fragen und wir dürfen sie auch um Rat fragen, die Erfahrung haben, geistliches Urteilsvermögen. Die Bibel nennt es auch Weisheit. Ich nehme noch zwei andere Beispiele. Das sind Christen, die haben psychische Probleme. Aber sie sind so stolz, mal in eine Psychotherapie zu gehen. Ich kenne Christen, die haben Angststörungen. Wisst ihr, dass man das heute therapieren kann? Wisst ihr, dass es Spezialisten gibt, die dafür zuständig sind und die auch helfen können? Es gibt schwerst traumatisierte Menschen, die aus anderen Kriegsgebieten kommen, die bekommen dort professionelle Hilfe. Aber nein, ich brauche das ja nicht. Und dann gehen sie von einer Depression in die andere. Und man könnte doch so viel machen. Ich sage nicht, dass man alles wegtherapieren kann, aber man kann doch heute einiges machen. Und wenn jemand mit einem Herzanfall zum Arzt geht, kann man doch auch, wenn man psychisch Probleme hat, einmal zumindest in eine Sprechstunde gehen und sich Rat geben lassen. Was raten Sie mir? Oder noch ein letztes Beispiel. Niemand kennt diese Leute hier. Die leben auch mittlerweile nicht mehr. Ein Ehepaar ging einem Betrüger auf den Leim, waren auch Christen. Und in der Gemeinde, wo dieses Ehepaar war, waren viele Finanzexperten, die man hätte fragen können, ist das ein seriöses Geschäft? Aber nein, man hat es durchgezogen. Und dann waren die ganzen Altersersparnisse, die waren dahin. Die Trickbetrüger wurden zwar festgenommen, aber das Geld war weg. Also man hätte auf Paulus hören können und Paulus sagt es ja selbst, man hätte auf mich hören sollen, aber dann war es zu spät, der Sturm und die Wellen sind schon über sie hinweg getost. In Sprüche 11, Vers 14 heißt es, wo kein weiser Rat ist, geht das Volk unter, aber wo viele gute Ratgeber sind, findet sich Hilfe. Der stolze Hauptmann und sein Steuermann waren sich zu hoch, um auf Paulus zu hören. Und jetzt mussten sie auf den Paulus hören. Da legt nämlich eins drauf. In Vers 21 sagt Paulus, liebe Männer, man hätte auf mich hören sollen und nicht von Kreta aufgebrochen sein. Und dieses Leid und diesen Schaden zu erleben. Jetzt hat Paulus denen gesagt, Leute, ihr hättet auf mich hören sollen, jetzt zu spät. Also nehmen wir auch Rat in Anspruch, und ich bin sicher, es gibt kein Lebensalter, wo wir zu alt sind oder zu jung sind, um noch Rat in Anspruch nehmen zu können. Da können wir uns so manche Lebensstürme können wir uns auch sparen. Jetzt kommt das Zweite, ein zweiter Gegensatz, ein ruhiger und viele Aufgeregte. Paulus war ja Gefangener, man hat auf seinen Rat nicht gehört. Und jetzt musste der Paulus mit denen, obwohl er gar nicht schuld daran war, 14 Tage Orkan erleben auf so einem Schiff. Ich habe noch nie einen Orkan erlebt, nur einmal eine stürmische Überfahrt von Calais nach Dover. War ein paar Stunden, das Schiff hat nur ein bisschen gewackelt, mir hat es gelangt, vor allem wenn man keine Seeerfahrung hat. Die haben 14 Tage lang Orkan gehabt und zwar so, dass sie nicht mal Zeit hatten zu essen. Die waren die ganze Zeit beschäftigt, um das Schiff irgendwie noch am Laufen zu halten. Es war höchste Lebensgefahr und Paulus strahlt eine ganz geheimnisvolle Ruhe aus. Das kommt bei dem Text kommt das wunderbar heraus. Um ihn herum Angst, hektisches Gerenne, Chaos. Es ist hier die Rede von Aufgeben in Vers 14. Da heißt und Vers 15. Da das Schiff ergriffen ward und konnte sich nicht gegen den Wind halten, gaben wir auf und trieben dahin. Wie ein Bild für unsere Zeit, alles treibt irgendwo dahin. Das Wort dahintreiben kommt hier im Text mehrfach vor. Dann kommt das Wort Mühe sehr häufig vor. Nur mit größter Mühe konnten wir uns überhaupt am Leben halten. Und der ganzen Sache mit wir treiben dahin, mit größter Mühe können wir uns noch am Leben halten. Wir waren schon dabei aufzugeben, wird der ganzen Sache eine Krone aufgesetzt. In Vers 20, da aber in vielen Tagen weder Sonne noch Sterne erschienen und ein gewaltiges Ungewitter uns bedrängte, war alle Hoffnung auf Rettung dahin. Die Hoffnung stirbt ja zum Schluss, heißt es im Sprichwort. Zuletzt tiefe Hoffnungslosigkeit. Ein Bild unserer Zeit, Pandemie, Ängste, Kriegsgeschrei, Angst, Inflation, manche sind nicht. Ich werde mir eine Wette machen, dass die Hamsterkäufe bald wieder losgehen. Bin gespannt, was diesmal gehamstert wird, ob das wieder Klopapier ist oder irgendwas anderes. Ich mache eine Wette darauf. Was auch ganz schlimm ist, sind die üblen Skandale einer selbstherrlichen Kirche, wo Verbrechen gedeckt werden. Das ist ganz schlimm. Wir treiben dahin. Hoffnungslosigkeit und dann wird noch berichtet, dass man die Anker losgemacht hat. Also es ist gar nichts mehr da, was hält. Das Letzte, was noch gehalten hätte, die Anker werden auch noch abgehauen. Und dann seht mal den Apostel Paulus. Er in Vers 22, er sagt, liebe Männer, man hätte auf mich hören sollen. Doch nun ermahne ich euch, dass ihr unverzagt seid. Denn keiner von euch wird umkommen, nur das Schiff. Jetzt werden die fragen, ja, woher weißt du das? Wisst ihr, woher er das wusste? Vers 23, denn diese Nacht ist bei mir gestanden der Engel Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, und sprach, fürchte dich nicht. Paulus, du musst vor den Kaiser gestellt werden und siehe, Gott hat dir geschenkt, alle, die mit dir fahren. Das heißt, der Paulus, ich nehme mal an, dass der am Anfang auch Angst hatte. Aber der Paulus ist mit seiner Angst nicht wie ein verrücktes Huhn auf dem Schiff rumgelaufen und hat die Leute verrückt gemacht, sondern Paulus, ich bin sicher, er ist ins Gebet gegangen. Deshalb kann ich das nur unterstreichen, wir können nichts machen, die Welt läuft, wie sie läuft, aber wir können beten. Und das hat der Paulus gemacht, er hat gebetet. Und dann ist etwas geschehen, was uns vielleicht jetzt so in der Form nicht geschieht, aber es kann auch passieren. Der Engel Gottes kam und dann kam Ruhe rein. Nicht nur äußerlich eigentlich gar nicht, sondern innerlich. Ja, also das muss gesucht werden. Der Frieden Gottes ist nicht einfach so da, sondern der Frieden Gottes muss von uns und will von uns gesucht werden. Manchmal wache ich morgens auf und dann steht der Tag wie so ein Berg vor mir. Ach, das Gespräch musst du heute führen, da hast du überhaupt keine Lust drauf und dies und jenes. Und wie wird das gehen und das? Und wir haben ja jetzt auch diese ganzen Pandemie-Regeln. Ich habe so langsam mit den Masken kriege ich Probleme jetzt mit der Luft. Und wisst ihr, wie ich den Tag anfange? Ich lese erst die Losung. Und wie oft habe ich es erlebt, dass die Losung, irgendwie hat der Heilige Geist da seine Hand im Spiel, genau in die Situation reinpasst, die gerade da ist. Und dann wird Bibel gelesen und im Auto wird auch kein Radio gehört, im Auto wird gesungen und gebetet. Und ich habe schon so viele Leute durchgebetet im Auto auf dem Weg zur Arbeit. Und ihr könnt das daheim machen. Sucht die Nähe Gottes. Und ich empfehle, man kann ja Nachrichten hören, ich höre sie auch, aber du musst nicht die ganze Nacht Kriegsberichterstattung hören. Lies Bibel, suche die Nähe Gottes und dann kannst du auch mal Nachrichten hören und dann machst du die Nachrichten auch mal wieder aus. Weil viele werden auch verrückt und narrisch, weil sie nur noch mit Dingen beschäftigt sind, die wir eh nicht verändern können. Was wir tun können, ist für die Menschen zu beten. Paulus hat also eine Begegnung mit dem auferstandenen Herrn. Er zitiert übrigens ganz viele Bibelstellen. Er zitiert Psalm 91, Vers 11, denn der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten und hilft ihnen heraus. Er zitiert Matthäus 10, Vers 30, ohne den Willen Gottes wird euch kein Haar vom Haupt fallen. Nicht mal ein Haar fällt von unserem Haupt ohne den Willen Gottes. Da kannst du auch mal drüber nachdenken. Und dann ermahnt er die Leute doch jetzt endlich mal was zu essen. Und dann nahm er das Brot, brach es, dankte und gab es ihnen. Und da ist natürlich der auferstandene Jesus gegenwärtig. In Lukas 24 spricht der auferstandene Jesus mit den Emmaus-Jüngern genau in dieser Weise das Brot und ist mit ihnen. Also hier ist ganz klar, der auferstandene Jesus ist jetzt mitten unter ihnen. Und dann weichen Angst, Unruhe und Panik. Also ich sage nicht, dass Christen keine Angst haben. Ich sage nicht, dass Christen in solchen Stürmen keine Panikgefühle bekommen. Aber es gibt einen Frieden Gottes und der will gesucht und auch gefunden sein. Und ich glaube, das macht der Welt mehr Eindruck als 1000 fromme Sprüche, die wir vielleicht auch noch drauf haben. Ich sagte ja, es könnte sein, dass dem Hauptmann Julius, der Paulus, so einen Eindruck gemacht hat, dass der zum Glauben gekommen ist. Von John Wesley, unserem Anführungszeichen Kirchenvater, wird berichtet, dass er mit dem Schiff nach USA, also war noch keine USA, nach Amerika gesegelt ist. Und er war damals... Er war schon Christ, aber sehr gesetzlich war das alles, krampfhaft. Und da waren mit ihm auf dem Schiff Herrenhuter von der Herrenhuter Brüdergemeinde vom Graf Zinzendorf. Und die sind auch in furchtbare Stürme hineingekommen. Und da sagte der Wesley später in seinem Tagebuch, mich hat die Ruhe dieser Herrenhuter tief beeindruckt. Sie haben Glaubenslieder gesungen, wo andere geschrien haben. Und sie waren sich für die niedrigsten Arbeiten nicht zu schade. Und das hat später dazu geführt, dass er dann auch zum lebendigen Glauben gekommen ist. So, jetzt noch zum Schluss, der letzte Punkt, eine und alle. Also der erste, ein Ratgeber und viele Narren. Zweitens, ein ruhiger und viele Aufgeregte. Und jetzt einer und alle, das ist eigentlich das Merkwürdigste dieser Geschichte, obwohl das, wenn ein unruhiges Herz zur Ruhe kommt, mitten im Sturm, das ist schon seltsam genug. Und zwar meine ich Vers 23 und 24. Diese Nacht ist bei mir gestanden der Engel Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, und sprach, fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor den Kaiser gestellt werden. Übrigens war der Kaiser Nero. Also das wird mich auch mal interessieren, ob der Paulus dem Kaiser Nero gepredigt hat. Werden wir im Himmel mal erfahren. Aber siehe, jetzt kommt das, worauf ich raus will. Gott hat dir geschenkt, alle, die mit dir fahren. Das heißt, der einzige Grund, warum die ganze Besatzung und die Gefangenen überleben, ist, Gott will, dass der Paulus nach Rom kommt. Und dann sagt er, du kommst auf jeden Fall hier durch. Aber ich bin sicher, Paulus hat auch Fürbitte getan für die Mannschaft. Ich nehme die mit. Das heißt, ich schenke sie dir. Sie sind dir geschenkt. Wie dreht sich auf einmal hier alles rum? Der Gefangene wird auf einmal derjenige, dem alle ihr Überleben verdanken. Weil es Gottes Wille ist, dass Paulus nach Rom geht, werden alle, auch die heidnische Besatzung, gerettet. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Gott sieht jeden Einzelnen immer mit seinem Umfeld zusammen. Wir sind nicht nur einsame Individuen, sondern wir sind eingebettet in ein Umfeld. Das ist zunächst mal ein Volk, das ist auch eine Familie, das ist ein Freundeskreis, das sind Arbeitskollegen. Und interessant ist doch, dass wenn wir Christen sind, Gott uns besonders im Blick hat, das steht an vielen Stellen der Bibel, aber auch unser Umfeld irgendwie immer mit im Blick ist. Vielleicht merkst du den Segen für deine Umwelt überhaupt nicht. Vielleicht sehen wir erstmal im Himmel, was für ein Segen wir für die Menschen gewesen sind, wo wir denken, ach, die interessieren sich doch gar nicht für unseren Glauben und wir sind doch so schlechte Christen. Es ist nicht so. Apostelgeschichte 16,31, kommt ein Kerkermeister, also ein Gefängniswärter, zum Glauben. Und er fragt, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Und Paulus sagt, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du, und interessanterweise, und dein Haus gerettet. Und das Haus, das ist nicht nur die Familie, die Frau und die Kinder, das sind auch die Großeltern, das sind die Angestellten, wenn er welche hat, das sind auch die Sklaven mit dabei. Und in Matthäus 25, Vers 40 sagt Jesus, was beim großen Weltgericht, was ihr getan habt, einem meiner geringsten Brüder, das habt ihr mir getan. Vielleicht sind Menschen hier, die sich große Sorgen machen um das Seelenheil von Angehörigen. Ich habe den Eindruck, da Folgendes sagen zu sollen, uns auch zu dürfen. Ich weiß, dass Gott keine Enkel hat. Das stimmt auch. Ich weiß auch, dass Glauben nicht stellvertretend geglaubt werden kann. Also ich kann nicht stellvertretend für andere Jesus als den Herrn annehmen. Das glaube ich schon. Aber ich glaube auch, dass Gott nicht nur dich sieht, sondern dein ganzes Haus, deine ganze Familie, deine ganzen Angehörigen im Blick hat. Es gibt gläubige Eltern, die machen sich große Sorgen um ihre Kinder oder um ihre Enkel. Vor allen Dingen, wenn sie Wege gehen, die nicht gut sind. Es gibt auch Kinder, die machen sich große Sorgen um die Eltern. Wo werden die sein? Sind sie gläubig? Haben sie Jesus angenommen? Warum lesen sie keine Bibel? Ich kann nur eines sagen, Gott hat keine Enkel, das stimmt. Er hat auch keine Großeltern, das stimmt auch. Aber er tut unendlich viel mehr als alles, was wir bitten und verstehen. Und seien wir nicht zu kleingläubig, was das Handeln Gottes angeht. Ein Mann fragte mal, Herr Pastor, werde ich im Himmel mal meine Lieben wiedersehen? Dann sagt der Pastor, ja, aber seien Sie sicher, nicht nur Ihre Lieben. Da werden auch ein paar dabei sein, die nicht zu Ihren Lieben gehören. Hier ist es jedenfalls, die ganze Mannschaft inklusive der Gefangenen werden gerettet, kommen mit dem Leben davon, weil Gott den Paulus in Rom haben will. Und ich will euch damit Mut machen, auch für eure Angehörigen zu beten und zu glauben, dass Gott auch Dinge da tut, wo wir gar nicht sehen und wo wir erstmal in der Ewigkeitsperspektive manche Zusammenhänge sehen werden, die uns jetzt noch verborgen sind. Und jetzt lasst mich zuletzt auch noch eine Sache noch sagen. Auch der heftigste Sturm hat mal ein Ende. Vers 42 bis 44. Die Kriegsknechte wollten die Gefangenen töten, dass nicht jemand fortschwimmt und entflieht. Das Schiff ist also aufgelaufen auf Malta, es war kaputt. Aber der Hauptmann wollte Paulus am Leben halten und wehrte ihrem Vorhaben und befahl, die da schwimmen können, sich zuerst ins Meer werfen und ans Land entrinnen sollen. die anderen aber etliche auf Brettern, etliche auf Trümmern des Schiffs. Und so geschah es, dass sie alle gerettet ans Land kamen. Des Herrn Wort ist gewiss, und was er zusagt, ist sicher. Alles Ding währt seine Zeit. Auch die Stürme des Lebens, die ganzen Stürme der Welt, alles Ding währt seine Zeit. Gottes Lieb in Ewigkeit. Gott segne uns. Amen. Jetzt kommt, glaube ich, der Segen und Schlussgebet und Segen. Und dann kommt noch das Schlusswort und das, dann summen wir noch ein Lied. Und ich möchte euch bitten, soweit es möglich ist, zum Schlussgebet aufzustehen. Und wir beten dann gemeinsam auch das Vaterunser. Ja, lieber Herr, wir danken dir für dein heiliges Wort. Es ist ein Licht auf unserem Wege. Es ist ein Licht in unserer dunklen Zeit. Und wir wünschen uns so sehr, dass auch in dieser Zeit, wo so viele Menschen orientierungslos dahin treiben, manchmal versuche ich mir vorzustellen, wie ein Mensch, der keinen Glauben, keine Glaubenshoffnung hat, vielleicht gleichgültig ist dir und deinem Wort gegenüber, vielleicht sich von dir abwendet, weil er sich über die Kirche aufregt, vielleicht aber auch Atheist ist und sagt, es gibt keinen Gott. Und diese Menschen sind jetzt auch ihren Ängsten ausgeliefert. Sie wissen nicht mehr, wie es weitergeht, was eigentlich noch an Zukunftsperspektiven da ist. Auch wenn man die klimatischen Veränderungen ins Auge nimmt, es sind ja eigentlich nur noch immer Abstiegsszenarien. Jetzt möchten wir dir danken, dass wir an dich glauben können, dass wir erleben können, auch wie der Apostel Paulus, dass dein Friede höher ist als alle Vernunft, unsere Herzen ruhig macht und regiert und dass deine Engel auch heute noch da sind, um uns herum sind und dass nicht einmal ein Haar von unserem Haupt fällt ohne deinen Willen. Wir bitten dich, dass noch viele Menschen dich erkennen, dass sie dich suchen, denn du hast gesagt, wer sucht, wer bittet, dem wird gegeben. Wer sucht, der wird finden. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Und wir bitten dich, dass wir in dem Umfeld, in dem du uns gestellt hast, dass du ja auch mit uns siehst, dass wir in diesem Umfeld in aller Schwachheit, so wie Paulus auch schwach war, ein Zeugnis sein können für dich. In unseren Familien, auf unserem Arbeitsplatz, in unseren Freundeskreisen. Gib uns den Mut, dich zu bezeugen und mit unserem ganzen Leben ein Zeugnis für dich abzulegen. Und jetzt legen wir alles, was uns beschäftigt, in das Gebet, das du deinen Kindern zu beten gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ja, Herr, und so bitten wir dich, segne uns und behüte uns. Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Und so segne und behüte uns Gott, der Allmächtige und der Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden. Amen. Amen. Wir singen jetzt noch ein Schlusslied, ein wunderbares, eins meiner Lieblingslieder. Meine Zeit steht in deinen Händen.
Jawohl, das wird er noch für uns spielen. Und in der Zwischenzeit darf ich, bis er am Flügel angekommen ist, ihm ganz, ganz herzlich danken. Ich kann mich erinnern, er wollte schon immer in der Schule Religionsunterricht geben, aber es ist halt hier nur möglich, wenn jemand noch ein zusätzliches Lehramt hat. Und dann hat er dann Mathematik studiert und so, er ist Mathematiker, er hat eine große Klasse mit, oder viele Schüler und demzufolge hat er auch viele Gebetsangelegenheiten, wenn er für die betet. Aber ich bin dankbar, dass er so aus dem Leben jetzt sprechen konnte, auch zu uns. Und während er jetzt dieses Lied spielt, wollen wir noch ganz ruhig sitzen bleiben. Wir wollen über seine Botschaft nachdenken. Und wir wollen an die denken, die mit uns auf dem Boot sind, wo es gerade jetzt auch so stürmisch ist. Und ich bedanke mich, dass ihr alle gekommen seid. Und wir wollen auch der Stadt Wächtersbach Genüge tun, indem wir hier rausgehen, also nicht diese Richtung, sondern alle hier raus, das Gebäude verlassen. Und ein Wunsch noch, wenn ihr uns finanziell auch unterstützt. Da stehen ein paar Teller. Der Herr segne euch. Dankeschön.
Wir summen alle drei Strophen.